Busse und Erdmann, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Busse und Erdmann, Bussi und Erdnuss. Die wievielte Folge ist das jetzt, lieber Torben, den
lieber
ich jetzt
Markus.
Begrüße?
Ja, ich danke dir ganz herzlich für die herzliche Begrüßung. Und wenn ich richtig gezählt habe, in der Grundschule habe ich auch nicht so oft gefehlt, ist das die Folge 23.
23, das heißt also nächsten Monat sind wir dann dementsprechend schon 2 Jahre dabei.
Der Hammer, ne? Wie schnell die Zeit geht.
Das ist wirklich der Hammer.
Und die Themen gehen uns nicht aus, das muss man auch mal bedenken. Im Gegenteil, es kommen immer noch welche dazu.
Nee, ich komme gerade frisch von der Arbeit. Wir haben Dienstagnachmittag. Und gibt es eventuell in Hof Geismar, das ist das, was ich dich fragen wollte, weil das stelle ich zu meinem Erstaunen jeden Tag fest, gibt es einen gewissen Überschuss an osteuropäischen Mitbürgern?
Ein Überschuss, nicht, dass mir bekannt wäre. Was wir natürlich haben, das ist ja seit den 90ern und der damaligen, quasi man kann schon sagen, Welle der Übersiedler, dass wir einen relativ hohen Anteil eben dieser Übersiedler haben und die ja, ja gut, mittlerweile komplett etabliert sind und in einem gewissen Wohngebiet auch einen deutlichen Überhang hatten, weil das damals entwicklungstechnisch so war.
Übersiedler aus wo?
Im Wesentlichen, sage ich mal, eben aus den sowjetischen Gebieten.
Ja.
Ne? Und was wir nach wie vor haben, das kommt natürlich dazu. Das ist dann von der Physiognomie her, denke ich, ähnlich zu sehen. Das sind natürlich nach wie vor Richtung fast 300 ukrainische Flüchtlinge.
Was ich sagen muss, ist ganz einfach, ich stehe ja hinter der Brottheke.
Mhm.
Und also jeder Dritte davon hat einen osteuropäischen Akzent.
Mhm.
Das ist das eine, das macht mir ja überhaupt nichts aus, weil ich bediene die Leute genauso wie jeden anderen auch. Was mich bloß erschreckt, ist ganz einfach, dass sehr viele, das heißt also, ich möchte sagen, 2 von 3 unverschämt sind.
Ach ja.
Unverschämt in der Richtung, als dass sie die Tageszeit nicht sagen können, das heißt guten Tag. Unverschämt in der Richtung, dass sie also einfach bloß auf irgendwas zeigen und dann, ich will das. Und unverschämt in der Richtung, dass du also dann wirklich dir denkst, so, Moment, also, wenn eine normale Hausfrau, die also zu mir kommt mit Kind, ohne Kind, wie auch immer, wobei wir sehr süße Kinder in Hof Geismar haben, muss ich dazu sagen, denen ich auch gerne mal so ein Quarkbällchen schenke und so, aber die können die Tageszeit sagen, die können auch zwischendurch mal ein Schwätzchen halten oder wie auch immer. Und bei denen, die ich also kann ich sagen, 2 von 3, ich weiß nicht, wo die Benehmen gelernt haben, aber bestimmt nicht von normalen Eltern. Weil mir gehen dann regelmäßig so ein bisschen so die Nackenhaare hoch, wenn ich also merke, dass Leute keine Kinderstube in irgendeiner Weise haben. Und sehr viele von denen, die also da diesen osteuropäischen Akzent haben, insbesondere Frauen, muss ich dazu sagen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, sexistisch oder sonst was klingen, aber Tatsache ist ganz einfach, dass also guten Tag zu sagen und ich möchte bitte und so weiter, das ist für mich Kinderstube, weil ich bin damals von meiner Großmutter und von meiner Mutter großgezogen worden. Und die haben mir solche Sachen wie Bitte, Danke und Hallo und Guten Tag und so weiter und auf Wiedersehen und schönen Tag noch oder schönes Wochenende oder wie auch immer, die haben mir das noch beigebracht.
Ja, gehört sich ja auch so.
Ja, aber viele von denen, muss ich ganz ehrlich sagen, da sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich das höre. Ein osteuropäischer Akzent, wo ich mir denke, okay, noch nicht ganz in Deutschland angekommen oder zumindest noch nicht ganz in der deutschen Sprache, aber einen fordernden Ton und eine Unverschämtheit, dass ich also wirklich manchmal kurz davor bin zu sagen, wissen Sie was, ich packe die Brötchen jetzt hier wieder rein, gucken Sie, wo Sie Ihre Brötchen herkriegen, von mir nicht.
So drastisch.
So drastisch. Wirklich so drastisch. Weil ich kenne das so, ich meine, ganz ehrlich, und sehr viele von den deutschstämmigen, sagen wir es mal so, die also da, die können das noch. Die können noch Hallo sagen oder Guten Tag oder ich hätte gerne oder wie auch immer. Ich kriege ein Graubrot, ich kriege ein Bauernbrot, ich kriege ein, weißt du, und dann mit einer, weißt du, so nach dem Motto, ich habe keine Zeit. Wo ich mir dann denke, so Alter. Nee, wirklich, wirklich. Und es fällt mir wirklich unglaublich drastisch auf.
Also kann ich jetzt wenig zu sagen, weil zumindest, ich habe ja mit einigen jetzt gerade jetzt so Thema Flüchtlinge und so weiter immer wieder zu tun, mit welchen, die da einfach als Unterstützer sind, mit welchen, die auch zu uns kommen, mit Fragen, ob das Einwohnermeldeamt ist, ob das Sprachkurse ist, ob das eben bis hin zur Wohnungssuche, wo ja dankenswerterweise organisatorisch der Landkreis für die Kommunen hier in die Bresche springt und. Zumindest was das angeht, da kann ich das aus städtischer Sicht nicht bestätigen. Was ich zum Teil bestätigen kann, sind die Älteren, die beispielsweise dann auch durch eine gewisse Sprachbarriere, wo dann zum Teil eben auch die Kinder oder mittlerweile auch viele Enkel aus Vereinen zum Beispiel dann mit auch bei uns auf dem Rathaus sind und so weiter, um da ja, im wahrsten Sinne des Wortes zu dolmetschen. Hm. Und die sich dann aber auch eben dafür, dass die das nicht alleine machen oder sowas sogar entschuldigen. Aber dass die jetzt bei uns so auftreten würden, also sicherlich, das wird immer mal vorkommen, weil das ja oft dann bei einer Behörde auch eher so eine Belastungssituation ist, keine Ahnung, Grundsteuer und, wollen wir nur mal erwähnen. Aber dass das so flächendeckend und so drastisch, das kann ich für meinen Bericht nicht bestätigen, aber das kann ja durchaus unterschiedlich sein. Und wenn das so ist, dann ist das nicht gut.
Nee, es ist wirklich nicht gut. Und wie gesagt, also wenn ich selber schon das Gefühl habe, weißt du, ich bin da im Verkauf. Und natürlich, ich bediene die Leute. Aber bedienen hat nichts mit dienen zu tun. Das heißt also, ich bin nicht der Angestellte von bestimmten Leuten. Mhm. Und das sind also wirklich so Sachen, wo ich mir denke, so Alter, wo hast du die Kinderstube her? Oder warum hast du keine? Und das sind solche Sachen, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Genauso wie ich auch teilweise Leute in höheren Positionen kennengelernt habe. Ich meine, es gibt diesen schönen Titel von Meat Loaf damals. Ich fand den toll, Bad Attitude. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Also Meat Loaf kenne ich eigentlich quasi alles. Wobei ich deutlich unterscheide zwischen vielen seiner Alben und Bad Out of Hell 2, weil das ist eins der genialsten Alben, die überhaupt jemals aufgenommen wurden.
Ach, der erste Teil von Bad Out of Hell ist doch schon genial, oder?
Ja, also gut, ich bin so mehr der auch in der Zeit schon aktiv Musik gehört hat als Bad Out of Hell. Das ist ja alles schon ein paar Tage alt und richtig gehypt wurde. Ich meine, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber weil du das gerade ansprichst. Also das ist ein musikalisches Meisterwerk. Das ist zum Beispiel meine Autobahnmusik, ne? Das kann ich mich ja mal outen. Also wenn ich auf die Autobahn fahre, Urlaub oder sonst irgendwas, da geht es jetzt nicht ums Rasen, sondern einfach um dahin zu kommen und so weiter, dann in 90% der Fälle läuft erstmal Bad Out of Hell 2 und zwar von Anfang bis Ende.
Ich weiß nicht, von welchem Album das ist, Piece of the Action. Da geht bei mir automatisch das Gaspedal nach unten, weil Piece of the Action ist. Aber wie gesagt, bei Bad Attitude ist es halt so, dass er da halt singt, hinter jedem Mann, der etwas zu sagen hat, steht ein Junge mit schlechtem Benehmen. Mhm. So nach dem Motto, mit schlechtem Benehmen kommst du weiter und mit schlechtem Benehmen erreichst du auch was. Und wenn du dich immer gut benimmst, dann erreichst du nichts. Und ich meine, das ist ein toller Titel, aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, dann erreiche ich lieber nichts, aber ich benehme mich dann anständig. Und das ist, glaube ich, das, ich weiß nicht warum, aber viele Leute, und insbesondere das Komische ist, wenn du jüngere Leute da stehen hast, die also, was weiß ich, sich eine Nussschleife kaufen oder sonst irgendwas, die können das, die können sich benehmen, die können Hallo sagen, die können Guten Tag sagen, ich hätte gerne und so weiter und so fort. Aber es sind teilweise wirklich die Alten, die das nicht können.
Ja, das ist schon mal interessant, ne? Weil letztendlich ist es so, dass man von denen ja eigentlich immer erwartet, dass sozusagen althergebracht da gewisse, wie soll ich sagen, Regeln einfach immer noch gelten und auch befolgt werden oder so ungeschriebene Gesetze, wie man grüßt und so weiter.
Ja. Nur wie gesagt, also ich meine, du hast selber zwei Kinder und du wirst den Kindern auch Benehmen in dem Sinne beibringen. Das heißt also Respekt vor anderen Leuten. Die müssen ja andere Leute nicht mögen, sie müssen sie einfach nur respektieren.
Ja,
Es geht ja,
also man versucht es, ne? Ich will mal so sagen, man versucht's.
weißt du, es geht ja nicht darum, ob ich jetzt jemanden mag oder ob ich mit jemandem einer Meinung bin oder sonst irgendwas. Weißt du, selbst einen Höcke, den respektiere ich, weil ich respektiere, dass der seine Meinung hat. Ich muss diese Meinung nicht teilen, ich muss den Mann auch nicht wählen oder wie auch immer. Aber der bekäme von mir nicht die Faust ins Gesicht, wenn ich ihm gegenüberstehen würde, weil dazu respektiere ich ihn.
Also ich wäre nicht derjenige, der handgreiflich würde, aber Respekt hat bei mir auch mit einer gewissen Geisteshaltung und vielleicht auch einem Menschenbild, was jemand lebt, zu tun. Und da, also da, nee, das gilt für mich bei einem Höcke oder auch bei einer Weidel und so weiter nicht, weil die haben nicht alle Latten am Zaun in meinen Augen.
Ja, sicher haben sie nicht alle Latten am Zaun, aber solange die mir nichts tun und solange die also guten Tag und auf Wiedersehen sagen könnten, wenn sie mir entgegenkommen würden, würde ich auch guten Tag oder auf Wiedersehen sagen. Also, wie gesagt, also, ich meine, wir kommen vielleicht gleich nochmal zu diesen Ausuferungen, zu denen sich unser Herr Merz gerade hingibt, aber er hat eine Meinung. Und auch Höcke und Weidel und so weiter, die haben eine Meinung und ich muss diese Meinung nicht teilen. Und ich kann auch diese Meinung trefflich diskutieren. Aber wie gesagt, solange sie niemandem was tun, ist es die eine Sache. Wenn sie Leute abschätzig behandeln oder mich abschätzig behandeln würden, wenn sie mir entgegenkämen, wäre das was anderes, weil du weißt selber, wie man in den Wald reinruft, so schallt es raus.
So schaltet es zurück, ganz genau.
Ganz genau. Nur, wie gesagt, also, das hat, weißt du, ich habe auf der einen Seite habe ich diese Kinderstube, die mir sagt, okay, also den und den kann ich nicht leiden, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dem nicht guten Tag sage, wenn er mir auf der Straße entgegenkommt. Jetzt abgesehen von einem Höcker, aber es gibt hier zum Beispiel im Ort in Deisel auch einige Leute, die kenne ich auch im Tod nie ab. Aber trotzdem, wenn die mir entgegenkommen, dann sage ich Hallo.
Ja, wie gesagt, also wenn man sich im Straßenbild begegnet und irgendwie nicht gerade vollkommen gedankenversunken ist oder in einem anderen Gespräch, dann grüßt man sich, ne? Also
Eben.
das ist so, ne? Also, klappt bei 100 Leuten, die man trifft, sicherlich nicht bei 100, aber der Anspruch meinerseits ist natürlich, dass ich dann grüße. Manche sind auch vollkommen verdutzt, weil sie das gar nicht erwarten, gut, oder einen auch nicht kennen, das ist ja alles in Ordnung. Und da haben sie auch schon Gespräche raus ergeben, weil zum Beispiel Touristen dann eben, wenn die durch die Stadt laufen, und Gott sei Dank, sind das deutlich mehr, als wir immer denken. Ist auch ein schönes Thema, aktuelle touristische Entwicklung in Nordhessen und gerade jetzt hier im Bereich Naturpark Reinhardswald. Lange Rede, kurzer Sinn, die einem dann, ja, guten Tag zurück. Und ne, wenn sie uns so ansprechen, wer sind sie denn? Wir sind ja nur auf der Durchreise. Die sind dann zum Teil verdutzt, ne?
Wobei auf der anderen Seite ich mir von der Rede von der Weidel jetzt anhören musste, dass wegen der Windmasten jetzt der Märchenwald abgeholzt werden muss.
Ja, die besetzen ja das Thema sachfremd und verstecken da zum Teil eben hinter ganz andere Absichten. Aber in der Tat, ich bin ja auch leicht kritisch, was Windkraft im Wald angeht. Aber das macht mich nur lange nicht zu jemandem, der ansatzweise das ertragen kann, was die zum Teil eben erzählen. Wie du schon sagst, also solange sie keinem was tun, okay. Aber echten Respekt kann ich für die Geisteshaltung nicht aufbringen.
Für die Geisteshaltung nicht, für den Menschen eventuell.
Gut,
Wie
dafür hat ja
gesagt, wenn der Mensch
jeder
mir
seine
nichts tut,
Menschenrechte, ne? Und
jeder
die
hat seine
gelten für jeden.
Menschenrechte und die
Genau.
gelten für jeden.
Wobei,
Das
da
heißt,
muss man auch sagen, das ist nochmal ein ganz anderer Ausflug ins Rechtssystem. Das ganze Hochhalten der Menschenrechte, was vollkommen berechtigt ist, wird aber zum Teil eben insofern übertrieben, weil das in ganz vielen Fällen, da denke ich mal an Mord, da denke ich mal an Vergewaltigung, da denke ich mal irgendwie an Geiselnahme und so. Da wird das Menschenrecht eines jeden nachweislich als Täter agierenden so weit ausgeweitet, dass dessen Schutz dann oft quasi zum Täter und nicht zum Opferschutz hergezogen wird. Und ich weiß nicht, ob wir es da manchmal übertreiben,
Wir
denn über die,
übertreiben's.
ja, über die Opfer wird regelmäßig viel zu wenig, wie gesagt, egal in welcher Hinsicht, wobei eben gerade jetzt solche Sachen wie Mord und Totschlag beziehungsweise Vergewaltigung da ganz oben stehen, und dann eben dieser Täterschutz und da Datenschutz und hin und her, wird regelmäßig übertrieben und der Opferschutz wird sehr, sehr oft vernachlässigt. Und wenn du dann die Gerichte fragst, die sehen das anders. Aber ich glaube, gerade bei den Opfern kann das zum Teil, was wir tun, nur so ankommen.
Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, was da passiert ist, dass also einer mit einem Messer auf eine Gruppe Kinder losgeht. Der hat für mich jede Art von Respekt und Menschenrechten und so weiter verwirkt.
Genau.
Hat er.
Also sagen wir nicht jede Art von Menschenrecht, aber zumindest, dass er immer erstmal noch bis zur Strafverkündung in Watte gepackt wird und dann wird nochmal psychologisches Gutachten und so weiter. Also wenn das nachgewiesen ist, tut mir leid, da müssen wir strenger durchgreifen.
Das sehe ich vollkommen ein. Und auf der anderen Seite, wenn sowas passiert, das heißt also, egal ob jetzt einer mit einem Laster irgendwie in eine Gruppe Menschen reinfährt oder ob er mit einem Messer irgendwo durch eine Gruppe Menschen senzt oder ob er, komischerweise sind das immer Leute, wo es dann heißt, ja, aus Afghanistan, aus Syrien, aus diesem oder jenem Land. Ich bin mittlerweile so blöd, es gibt Völker, die eventuell nicht zu uns passen, beziehungsweise wir müssen viel strenger da nachgucken, was sind das für Leute?
Ja, das ist ja die aktuelle Diskussion letztendlich, ne? Also wobei, also ich weiß jetzt nicht, ob du das so meintest, nach dem Motto Völker, die nicht zu uns passen. Ich glaube, das hat mehr damit mit Sozialisation zu tun. Nicht, dass ein ganzer Volksstamm oder so nicht passt, aber dass zum Teil eben auch das dort jeweils akzeptierte oder schlicht und einfach gelebte Verhalten nicht zu unserer Rechtsordnung oder auch unserer Auffassung von Respekt dem anderen gegenüber passt. Und da muss man vielleicht einfach auch mal ein bisschen die Reißleine ziehen oder, wie sage ich immer so gerne, den Zügel straffer ziehen.
Ja, weil, wie gesagt, also Sozialisation, die findet ja im Elternhaus statt, die findet in der Schule statt und so weiter und so fort, ne?
Ja. Und das haben wir in der Tat gerade bei den Flüchtlingswellen auch der 2015er ganz wenig im Vergleich dazu zu der in der aktuellen, die jetzt oder ja immer noch laufenden ukrainischen Welle, aber zum Teil eben gerade in den Wellen, wo es um diese großen Stoßbewegungen ging, von der Menge her, die unbegleiteten Minderjährigen, die auffällig oft, gerade männliche dann, ja, ich sage mal mit 16, 17 eben auffällig wurden und wo man eben gemerkt, dass genau dieses Thema der Sozialisation nicht überall so angekommen ist, wie wir es eigentlich von der Altersgruppe erwarten. Ich will es mal so formulieren.
Warum ist es nicht möglich, wenn wir die Leute ins Land lassen, dann zu sagen, okay, heute bist du hier, morgen früh um 9 Uhr meldest du dich da und da und den Leuten dann hier wirklich mal zu sagen, so, also bei uns gelten Menschenrechte, bei uns sind Frauen genauso viel wert wie Männer. Bei uns ist es so, dass also, weißt du, diese ganzen Werte, die wir haben, dass die erstmal vermittelt werden müssen. Genauso wie Sprachkurse. Weißt du, du kannst sie nicht zusammenpferchen in irgendeinem Asylbewerberheim, wo die ihre eigene Sprache sprechen und das Ganze nicht nur über Tage, sondern über Monate, wenn nicht sogar über Jahre. Und dann irgendwas von Integration faseln. Weil die kommen hier an und werden zusammengepfercht und auf die Leute losgelassen und dann sind sie auch noch so sozialisiert über ihre eigene Jugend, über ihre eigene Kindheit und so weiter, dass bei denen Frauen, Kinder und so weiter scheinbar nichts wert sind. Weil Tatsache ist doch auf der anderen Seite, wie kommt jemand, wie ist jemand so blöde, auf eine Gruppe Kinder loszugehen mit einem Messer? Also was muss da im Hirn vor sich gehen?
Ja, also wenn du mich fragst, gar nichts, ne? Das ist ja das Problem.
Weißt du, du kannst mit allem unzufrieden sein. Du kannst mit deiner Situation unzufrieden sein. Genau. Du kannst unzufrieden sein damit, wie also, was weiß ich, afghanische oder syrische oder wie auch immer Mitbewohner oder wie auch immer da hier in Deutschland behandelt werden und so weiter. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, irgendwie an Leute, an unschuldige Menschen ranzugehen.
Ja, wobei das eben Thema ist, das sehen wir ja auch in den Sicherheitskonferenzen, die jetzt und nicht nur das Ordnungsamt, sondern auch beispielsweise in den entsprechenden Abstimmungsrunden Bürgermeister und laufen. Da geht es ja nicht unbedingt nur um die als Flüchtlinge hier anwesenden Personen, sondern generell Überfahrtaten und sonst was. Das sind ja zum Teil eben auch welche, die ganz normal Teil der Gesellschaft sind und die irgendwo ausklinken. Und die grundsätzliche Frage ist, warum das in den letzten Jahren so deutlich zunimmt, wo kaum einer eine vernünftige Antwort drauf hat, aber das quasi eine permanente Gefahr ist. Und all die, egal welches Volksstammes, wo die herkommen, wo die aufgewachsen sind und so weiter, das sind lupenreine, psychologisch ganz oft leider bekannte Personen, wo aber wieder deren Schutz und sonst irgendwas dagegen spricht, dass du Präventivmaßnahmen machst. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo in irgendeiner Art und Weise, also ich habe jetzt keine Lösung dafür, ne, das will ich mal da voraussagen, aber wo Auffälligkeiten anders geahndet werden müssten, weil das am Ende die Gesamtgesellschaft eben schützt.
Also ich meine, Sprachkurse und Sozialisationskurse, das ist das allererste, wo diese Leute reingeschickt werden müssten. Und wenn wir die nicht haben, wenn wir die nicht anbieten können, dann können wir in dem Sinne die Leute auch nicht aufnehmen, weil was sollen wir sie hier aufnehmen und die dann zusammenfärchen und die ticken uns irgendwann aus? Das kann es ja auch nicht sein, oder?
Nee, das ist richtig. Aber nochmal, das betrifft ja eben nicht nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, sondern das ist ja flächendeckend. Und da ist auf jeden Fall die Frage generell, wie man mit sowas dann umgeht. Vor allen Dingen, weil ganz oft im Vorfeld, und nochmal, nicht unbedingt nur bei ausländischen Mitbürgern, sondern im Vorfeld generell bei Straftätern in der Hinsicht, gerade jetzt diese Amokläufe, Überfahrtaten, Messerattacken, Schusswaffen, denkt ihr irgendwas aus, regelmäßig vorher schon psychologische Auffälligkeiten waren, die irgendwer schon mal festgestellt hat, aber das wird dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht weiterverfolgt. Und das verstehe ich nicht. Und das verstehe ich nicht, obwohl ich zum Teil eben die Gutachten und so weiter, nee, die Gutachten nicht, aber den Werdegang gerade auf dieser dienstlichen Schiene zum Teil eben, zumindest kriegt man dazu Hinweise und da kannst du sagen, irgendwo versagen die Strafverfolgungsbehörden. Ob das eine Überlastung ist oder sonst was, ich weiß es nicht, aber das macht uns gerade jetzt in den kleinen Kommunen mit den Auflagen, die daraus erwachsen, sehr, sehr, sehr zu schaffen und auch denen, die, ist ja egal, ob du jetzt als Privatmensch ein größeres Fest machst oder als Verein und, du brauchst ja mittlerweile für alles und immer Sicherheitskonzepte und bist letztendlich machtlos, weil du nicht weißt, ob um dich herum all die Strafverfolgungsbehörden schon alles getan haben, um das bei uns irgendwie einzudämmen. Weil ja, du lebst ja hier in deiner heilen Welt, ne? Weil letztendlich, solange nichts passiert, haben wir alle das Gefühl, alles ist safe. Ne, werden aber jetzt durch die Taten, die rundherum zu sehen sind, bis hin, das nächste ist ja nun vor wenigen Jahren erst Volkmarsen gewesen, da bleibst du einfach ratlos zurück.
Die hatten letztens so einen Bericht im Fernsehen, wo sie also irgendwie mit einem Transsexuellen, wo du also gesehen hast, das war ein Mann, der sich aber als Frau fühlt und mit dem sind die irgendwie durch irgendeine Innenstadt gezogen und haben mal geguckt, wie die Leute so reagieren. Und da stand irgendwie ein Sohn, ich weiß nicht aus welchem Land er kam, auf jeden Fall der Junge, der war irgendwie 6, 7 so um den Dreh, so vom Aussehen her, der also sich dann vor diesen Transsexuellen stellte und dem sagte, bei uns würdest du gesteinigt.
Unglaublich.
Wo ich mir dann denke, okay, was ist das für ein Junge? Hinfahren, die gesamte Familie in den Flieger setzen und ab dahin, wo sie hingehören.
Ja, weil hier gelten immer noch freiheitliche Regeln.
Ja. Weißt du, und dann kann ich solche Leute, ich kann so einen Höcke oder so eine Weidel oder wie auch immer nicht verstehen, aber was ich verstehen kann, ist so ein Merz, der also hingeht und sagt, okay, wir haben jetzt eine Grenze erreicht, wo wir also dann wirklich sagen müssen, okay, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier mit denen, die wir hier drin haben, aufräumen. Bevor wir hier mehr und mehr und mehr und mehr und mehr reinlassen. und gar nicht wissen, wo führt das hin. Wenn sich Leute, die einfach bloß über einen Weihnachtsmarkt gehen wollen oder die einfach bloß eine Gruppe Kinder, die durch einen Stadtpark laufen wollen, oder wo Leute, die einfach bloß sagen, okay, hier habe ich ein Volksfest oder ich will einkaufen gehen oder sonst irgendwas, sich ihres Lebens nicht mehr sicher fühlen können, weil selbst in Städten wie Aschaffenburg, wo du eigentlich wirklich sagen musst, ich hätte noch nicht mal gewusst, wo es liegt.
Ich zufällig schon, ja, aber trotzdem.
Ja, aber trotzdem, wenn du jetzt sagst, okay, in Berlin oder in Köln Hamburg oder sonst. Nein, mittlerweile gehen die auch raus in die kleineren Städte, in die unbedeutenderen Städte, in Anführungsstrichen, obwohl ich nichts gegen Aschaffenburg in irgendeiner Weise habe, aber die meisten Leute wissen, wo Köln oder München oder Hamburg liegt, aber die wenigsten wissen, wo Aschaffenburg liegt. Und wenn da sogar schon die Leute sagen, okay, oder du darfst in bestimmte Stadtparkteile, darfst du dich nicht mehr reintrauen, weil die sind komplett in syrischer oder afghanischer Hand und die verticken da Drogen oder sonst irgendwas. In Neuss gibt es einen Stadtteil, Erftal oder bestimmte Straßen in Weghofen, da traut sich nachts die Polizei nicht mehr rein.
Ja, dann ist es ja meistens schon schlimm genug.
Da habe ich also, da weiß ich von Pizzalieferdiensten, dass sie da nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr hinfahren. Und wie gesagt, also wir wollen ja hier keine Slums errichten. Es ist ja nicht so, wir haben ja im Gegensatz zu Amerika oder den USA, haben wir ja ein vernünftiges Sozialsystem. Das heißt also, niemand muss auf der Straße übernachten oder in Zelten am Straßenrand oder sonst irgendwas, weil hier wirst du immer irgendwie aufgefangen. Das heißt also, hier gibt's immer irgendwo eine Hilfe, die dir sagt, okay, hier, da, dort kannst du dich hinwenden oder sonst irgendwas. Das ist ja in den USA was vollkommen anderes.
Ja.
Nur in unserem System, ich will hier keine Ghettos haben. Ich will nicht, dass also hier, Gott weiß ich, wie viele Syrer oder Afghanen oder sonst was hier reinkommen, die sich ganze Stadtgebiete kapern, um dann zu sagen, so, das ist jetzt unseres, und die dann da eine Moschee aufbauen und die dann da sagen, so, und hier gilt unser Recht.
Ja, und das ist ja genau eben das Problem, dass du zum Teil eben bei größeren Gruppen und einer gewissen, also ich nenne es jetzt mal so eine Art Internierung, da irgendwelche Flüchtlingsheime, genau diese Ghettos ja mehr oder weniger zwangsläufig dann als Folge hast. Ja. Und da gibt es ja eben, einzige Möglichkeit ist, das heißt ja nicht, wir wollen ja nicht irgendwelchen Flüchtlingen, die berechtigt hierher kommen oder die eine Not haben oder die kriegsverfolgt sind oder die berechtigterweise Asyl beantragen, in irgendeiner Art und Weise abweisen. Aber wenn wir sie hier haben, dann müssen die auch in einer gewissen Weise, ich sag mal, so zumindest irgendwo sozialisiert sein, dass sie verteilt werden und eben nicht in so Ghettos und dann dadurch auch, weil viele bleiben ja jahrelang hier, eine gewisse Art der Integration erfahren, weil dann wiederum kannst du zumindest in der Hoffnung leben, dass man sich auch dann unserem, ich nenne es einfach mal westlichen Stil, das passt ja in der Flüchtlingsrichtung nicht unbedingt, aber du weißt, was ich meine,
ja, ich weiß,
unsere freiheitlich-demokratischen Grundordnung irgendwo annähern oder damit leben lernen oder auch merken, oh, so doof ist das gar nicht und leben das dann auch. Nur das geht nicht, wenn die nur unter sich sind.
Und was ich nicht verstehe, ist ganz einfach, ich meine, deshalb finde ich so solche Sachen wie jetzt vom März, ich finde die nicht schlecht. Weil Tatsache ist ganz einfach, dass wir haben auf der einen Seite dieses riesengroße Problem und es ist ein riesengroßes Problem. Weil Tatsache ist doch, früher war es so, wenn irgendwo auf der Welt was passiert ist, hast du es vielleicht 2-3 Tage später in der Zeitung gelesen. Heute macht dein Handy oder dein Smartphone direkt Pling und du siehst, was überall auf der Welt los ist oder zumindest was irgendwo in Deutschland los ist. Und Tatsache ist, dass die Leute mittlerweile Angst haben, dass die mittlerweile wirklich Angst haben. Wenn die sich in den Bus setzen und in dem Bus ist bloß einer drin und der hat einen langen Bart und trägt vielleicht noch einen Rucksack oder wie auch immer, die Leute steigen wieder aus, weil sie haben Angst.
Ja.
Und das kann nicht sein und das darf nicht sein. Und deshalb finde ich auf der anderen Seite, und wenn die AfD da mitstimmt, dann sollen sie mitstimmen. Aber Tatsache ist doch, dass die meisten, die eine AfD wählen, die wollen keinen Hitler. Die wollen auch nicht, dass wir wieder in Polen einmarschieren. Die wollen auch nicht, dass wir, was weiß ich, andere Länder kapern oder dass wir hier anfangen, neue Konzentrationslager aufzubauen oder sonst irgendwas. Die wollen einfach wieder in Ruhe leben. Und wenn ein Merz hingeht und sagt so, also er findet die AfD, glaube ich, genauso beschissen, wie ich sie beschissen finde. Aber wir müssen auf der anderen Seite uns um das Problem kümmern. Und das Problem ist ganz einfach, dass wir darauf zusteuern, hier in Deutschland eine Ghettobildung zu haben. Und das darf nicht sein.
Ja, oder zumindest das ja bestehende Ghettobildung, wie du es jetzt nennst, eben auch, ich sag mal, mit aufs Land und die kleineren Städte dann sich entwickeln, weil machen wir uns nichts vor, durch die Größe einfach von so Megastädten, die eine Million oder zum Teil eben auch von der Bevölkerungszahl noch darunter liegen, sorry, da kannst du es zum Teil gar nicht verhindern, weil es jetzt ja schon so ist. Und diese Entwicklung müssen wir in irgendeiner Art und Weise einnehmen. Die liegt aber nicht nur an der Frage eben beispielsweise von Asylsuchenden oder sowas, sondern einfach, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sich über eine ganze Weile, das müssen nicht unbedingt ausländische Bürger sein, sondern eben auch welche, die sonst irgendwie eher am Rand stehen, sich da zusammengefunden haben in gerade jetzt, sage ich mal, günstigeren Wohnbereichen oder sonst irgendwas oder zum Teil eben auch Fabrikgelände besetzen und sonst was, weil es ja auch an vielen Stellen genug solcher Liegenschaften gibt, die werden dann okkupiert, keiner tut was und dann entwickelt sich das. Und das sind eben genauso Fragen, wie man damit umgeht und ich bin komplett bei dir. Ich habe es mal an anderer Stelle so formuliert, also nur weil eine Sache inhaltlich sicherlich in irgendeiner Art und Weise richtig ist, aber die Falschen zustimmen, bleibt ja der Inhalt richtig oder das Ziel.
Ja, das Ziel ist auf jeden Fall richtig. Und es geht auch nicht darum, dass also einer, der hier integriert ist und der hier eine Lehrstelle hat oder wie auch immer, dann Papa und Mama mit dazu holt. Darum geht's auch nicht. Wenn Papa und Mama in Ordnung sind, das ist eine Sache, die überprüft werden muss. Nur es geht darum, dass wir endlich mal wieder eine Kontrolle haben müssen darüber, was passiert hier eigentlich. Und wenn ich die Nachrichten einschalte und dann immer wieder den gleichen Klumpatsch höre und dann ist wieder irgendwie ein Messerläufer da durch die Gegend, mal sehen, was in dir steckt, da in irgendeine Gruppe reingerast und oder einer mit dem LKW oder sonst irgendwas. Und immer hörst du, die Leute kommen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Gott weiß ich wo, wo ich mir dann denke, so entweder eine AfD reizt die Leute noch auf, was ich denen ohne weiteres zutrauen würde. Ich würde denen sogar zutrauen, dass die Leute noch aufheizen, weil es ist ja im Grunde genommen, was die da machen, was der da mit den Kindern gemacht hat oder was der mit seinem LKW gemacht hat, es ist ja eine Wahlveranstaltung für die AfD. Weil je mehr Leute das hören, umso mehr Leute wählen diese Idioten.
Naja.
Und ich würde denen ohne weiteres zutrauen, dass die in die Asylbewerber so Heime reingehen und dann sagen, oder sich die entsprechenden schnappen und dann sagen, so, und den heiz ich jetzt so lange auf, bis dass er sich ein Küchenmesser schnappt. Zuzutrauen wäre denen das. Aber die normalen Parteien, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normal, also die bürgerlichen Parteien, die wir haben, es ist egal, ob es CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, was weiß ich ist, die wollen sich teilweise dermaßen von der AfD abgrenzen, dass sie da stehen, wenn einer mit einem Messer durch die Gegend läuft, dass die dann schulterzuckend da stehen und sagen, ja, da kann man auch nichts dran machen. Und das ist das, wo die Leute dann sagen, nee, wenn ihr da nichts dran macht, dann müssen wir gucken, dass wir jemanden wählen, der da was dran macht. Und das finde ich halt gut bei einem Friedrich Merz, dass der sagt, so, und jetzt mache ich was. Und wenn ich von der falschen Seite Zustimmung kriege, ist mir das scheißegal. Hauptsache, wir kriegen das zusammen, dass endlich mal was gemacht wird. Und deshalb finde ich das gar nicht so schlecht. Also ich habe nichts gegen das, was der jetzt da anstellt bezüglich. Und ich meine, die Grünen zum Beispiel. Sehr viele Sachen, die die Grünen sagen, kann ich so unterschreiben. Und ich muss auch sagen, auch mit dem Heizungsgesetz und so weiter, es ist niemandem die Heizung rausgerissen worden. Und das Heizungsgesetz an sich ist eine fantastische Sache, deshalb, weil wer sich heute noch eine Ölheizung kauft, muss sich nicht wundern, wenn er morgen Gott weiß was ausgibt für einen Liter Öl. Nur, wie gesagt, also was die da vorhaben mit und dann nehmen wir die ganzen Flüchtlinge und dann fassen wir uns alle an den Händen und singen Kumbaya, my Lord. Das kann es auch nicht sein. Ja, es kann es nicht sein. Und dementsprechend, wenn jemand hier über die Grenze kommt, und dabei rede ich auch über die Ukraine, weil ganz ehrlich, bevor der Krieg dort ausgebrochen ist, die Ukraine war ein Sauhaufen. Es war ein absoluter Sauhaufen. Es war ein korrupter, radikaler Sauhaufen. dass sie jetzt angegriffen worden sind und so weiter, ist eine Sache, wo ich sage, das ist die größte Scheiße des Jahrhunderts und Putin gehört eigentlich irgendwo an der Wand genagelt. Aber Tatsache ist auf der anderen Seite, dass ich sagen würde, auch die Ukrainer, von der Mentalität her, weiß ich nicht, ob die zu uns passen.
Ja, ich sag mal so, die Ukrainer zum Teil eben haben die natürlich eine andere Auffassung. Und ja, das ist so. Und das sieht man auch, dass bis zum heutigen Tage da vieles korrupt ist. Das erzählen ja auch viele der ukrainischen Mitbürger, die geflüchtet sind und hier sind. Und deswegen fühlen sie sich hier auch beschützt, weil hier alles kompliziert ist, aber dadurch sehr geregelt, was die zum Teil für sich vermissen. Nun kommt natürlich auch der durchschnittlich, ich sage jetzt einfach mal, derjenige, der durch Korruption da irgendwas zu sagen hat in der Ukraine, eben nicht als Flüchtling hierher, sondern die, die eher unter dieser Situation dort leiden und die Flucht auch sich selber ermöglichen können oder meinen, von hier aus was zu erreichen. Wir haben ja selber in Hofgeismar das Beispiel, da haben wir die Help You Foundation, also der Verein, der jetzt beispielsweise Prothesen und so weiter für Flüchtlinge versucht eben dann zu generieren und dann an der Stelle auf jeden Fall da, ich sag mal, auch für dieses Ziel eintritt. Und über diese Schiene, dass wir in Deutschland alles geregelt haben, überhaupt nur von uns aus als Basis die Chance sieht, auf einem festen Fundament dieses Ziel zu erreichen, ohne das in der Ukraine herrschende korrupte Modell zum Teil, wo du da irgendwie gar nicht drum herum kommst. Das sagen die ja auch. Insofern ist das richtig. Aber als, was ich vernünftig finde, auch als Anwärter eben zu EU und NATO und sonst irgendwas, da ist ja auch die Ukraine auf dem Weg. Und ich sage das ganz bewusst immer, also das sind für uns quasi europäische Freunde. Und denen gehört geholfen, erst recht, wenn so ein Kriegstreiber wie ein Putin da eben was anderes versucht, ne? Und die zu einzuvernehmen versucht. Also da muss dann, ich sag mal, die westliche Welt, das nehme ich jetzt nochmal so als Allgemeinbegriff, zusammenstehen.
Das ist eine Sache, da gebe ich dir vollkommen recht. Nur auf der anderen Seite ist die Frage ganz einfach, sind die in ihrer Erziehung und so weiter so sozialisiert, dass man sie hier dementsprechend integrieren kann? Weil die Frage ist ja ganz einfach, was passiert da in der Zukunft in der Ukraine? Wird es die Ukraine überhaupt noch geben? Wird es nur noch die Hälfte von der Ukraine geben?
Ja, das ist ganz spannend in der Tat.
Und man weiß ja auch nicht, was Trump davor hat. Weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der mit Putin einen Deal machen will. Und der Deal wird heißen, die Gebiete, die der erobert hat, kann er behalten.
Ja, die Gefahr ist ja gegeben, weil also der Trump ist ja hier der Dealmaker, nach dem Motto, ich gebe ihm dir und du gibst mir. Und sieht das ja immer wirklich rein durch die Augen eines Geschäftsmannes. Und viele denken ja, die öffentliche Hand, das ist egal, ob das eine Stadt oder ein Landkreis oder ein Bundesland oder vielleicht auch eine Europäische Union ist, die funktioniert halt auf der politischen Ebene so eigentlich nicht. Aber er macht das so und kann damit eben auch gewisse Teilerfolge erzielen. Und damit ist er mit diesem Versprechen ja auch ganz offensichtlich bei den Amis bei der Wahl angekommen. Aber ob das tragfähig ist für die Zukunft, da mache ich ein ganz dickes Fragezeichen hinter. Und es bleibt eben die Frage, wenn er jetzt wieder als Dealmaker auftritt, und anders kann er ja nicht, was kommt gerade bei diesem Konflikt, der ja bei uns vor der Haustür ist, was kommt da hinten raus? Das wissen wir alle nicht.
Das wissen wir nicht. Nur das Problem ist ganz einfach, weißt du, was kommt für den Durchschnittsamerikaner in diesen Flyover States? Das heißt also, diese Staaten, die eigentlich im Grunde genommen gar nichts großartig zu bieten haben und wo die Leute einfach vor sich hin leben und die merken, die Preise gehen nach oben, nach unten, wie auch immer. Und das waren ja genau die Leute, die gemerkt haben, okay, die Wirtschaft floriert vielleicht oder hat vielleicht vorher floriert unter Biden, aber trotzdem werden die Preise immer höher und trotzdem habe ich immer weniger im Portemonnaie und trotzdem kann ich mir immer weniger leisten und so weiter und so fort. Es ist ja auch in Deutschland so, dass also ich habe letztens mit meiner Frau, wir haben bei Aldi eingekauft und ich gucke in den Wagen, ich sage so 70, 80 Euro müssen wir rechnen. So, wir sind an der Kasse 120 Euro.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ja, ist Wahnsinn, ist wirklich Wahnsinn. Nur, wie gesagt, also das ist ja genau das, was bei den Leuten dann auch ankommt. Weil was interessiert mich, wenn ich den Fernseher anmache und sage, der DAX ist wieder in Höchstform und liegt mittlerweile bei 12.600 oder wie auch immer. Da habe ich nichts von. Da habe ich überhaupt nichts von. Und die Frage ist ganz einfach nicht nur, was passiert jetzt mit den Wahlen. Die Wahlen jetzt sind nicht ein Viertel so interessant, wie die Wahlen in 4 Jahren sein werden. Weil in 4 Jahren werden wieder Wahlen sein. Und wenn, egal ob es jetzt der Merz ist oder ob es wieder der Scholz macht oder der Habeck oder wer auch immer, die haben eine riesengroße Verantwortung jetzt, die Leute davon zu überzeugen, in 4 Jahren nicht massenweise Richtung AfD zu gehen.
Ja, wobei das Thema ja seit einigen Jahren ja immer wieder eins ist. Also ich sag mal, gut, jetzt waren es keine 4 Jahre, jetzt waren es nur 3,5 oder was. Da hatten wir genau die gleiche Fragestellung. Und wo jetzt beispielsweise eine AfD jetzt steht, sehen wir ja. Also ist
ja, 20%. Jeder
Fünfte. Im aktuellen Politbarometer zweitstärkste Kraft. Und das letztendlich schon über die letzten Monate oder man kann fast schon mittlerweile sagen Jahre, ne, wenn man das so will. Aber ja, ich bin bei dir. In der Tat, da ist eine gewisse Erwartungshaltung, dass dann die nächste Bundesregierung auch in irgendeiner Art und Weise performt. Ich sage jetzt mal ganz wertfrei, egal wer es ist. Ne?
Egal wer es ist, sie müssen performen, weil die AfD ist auf 20% gekommen, ohne irgendwas zu machen. Das heißt, die waren einfach bloß dagegen und die Leute da draußen waren auch einfach nur dagegen. Und dazu kommen die Medien, die einen Scheiß erzählt haben, wo du dir wirklich denkst, so, wie könnt ihr aus etwas Gutem etwas so Mieses machen? Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, auch als es in der Ukraine angefangen hat und als wir keinen Gas mehr bekommen haben aus Russland, es ist ja nicht so, als wenn wir gesagt hätten, wir wollen kein Gas mehr. Der Russe hat, der Putin hat die Gashähne abgedreht. Und wo es dann hieß, ja, im Winter werden wir im Kalten sitzen. Niemand hat im Winter im Kalten gesessen. Es gab keine Stromausfälle, es gab keine Heizungsausfälle, es gab keine Ausfälle in irgendeiner Weise. Ja, das Gas ist teurer geworden, das Öl ist teurer geworden. Aber trotzdem haben sie alle noch Gas gekriegt für ihre Heizung. Trotzdem haben sie alle noch Öl gekriegt für ihre Heizungen. Und statt zu sagen, Gott sei Dank, das haben sie gut gemacht, hieß es dann von Bild und Welt und wie sie nicht alle heißen, so nach dem Motto, das ist die beschissenste Regierung, die wir je hatten. Nee, war es nicht. War es definitiv nicht. Das Einzige ist, sie haben es versäumt, das, was sie gemacht haben, auch zu kommunizieren. Auch wirklich zu sagen, hört mal zu, also das haben wir geschafft, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Und seien wir mal ganz ehrlich, also auch ohne die Kriege haben wir trotzdem noch unglaublich viel an der Backe. Weil wirtschaftlich gesehen geht's nicht nach oben, sondern nach unten. Und das hat nichts damit zu tun, dass also Putin die Ukraine angegriffen hat, sondern ganz einfach damit, dass unsere Wirtschaft, Automobil, Stahl und so weiter, dass die geschlafen haben in den letzten Jahren. Dass die sich auf ihrem Status quo ausgeruht haben und dass die gesagt haben, ja, größer, schneller, weiter, da machen wir mal weiter mit, statt die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und mittlerweile haben die Chinesen, die chinesischen Autobauer, die Deutschen überholt, quasi schon.
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest was die neueren, die alternativen Antriebe angeht, da haben wir gepennt. Und aber auch, das ist aber auch wieder nicht unbedingt ein deutsches, sondern ein europäisches Thema, weil das geht ja anderen Herstellern genauso. Die Amis haben da auch ein bisschen geschlafen. Also viele meinen ja, Tesla ist der Vorreiter, okay, waren sie. Aber die haben auch technologisch anfangs Erfolg gehabt und sind dann nicht in der Spur geblieben, sondern haben einfach so weitergemacht und haben die Zeichen nicht erkannt. Sprich, da sind diese tradierten und die Behäbigkeitsmomente größer gewesen und andere waren da halt innovativer. Und das ist so eine typische Sache, das will man immer nicht wahrhaben. Aber genauso wie du sagst, dann muss man sich nicht wundern.
Ja, und deshalb, und das hat ja auch nichts mit der Ukraine zu tun oder mit dem Krieg in der Ukraine oder dem Krieg in Israel oder wie auch immer, sondern es hat ganz einfach was damit zu tun, dass wir uns auf unseren Lorbeeren ausgeruht haben, die Europäer, wie du hier schon sagst, statt zu sagen, so, also, wo können wir jetzt was Neues machen? Wo können wir jetzt mit der Zeit gehen? Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und wie gesagt, ich vergleiche da VW gerne mal mit einem Grundig, Telefunken, Nordmende. Guck, wo die heute sind und guck, wo sie früher waren. Wenn früher
Aber auch
Löwe
das ist eine
fahren sie
typische
ja, oder?
Entwicklung. Also wenn du jetzt die verschiedensten Theorien der Wirtschaftsweisen, die ich zumindest mal in meiner Schul- und Studienzeit kennengelernt habe, das ist immer so ein gewisser Sättigungsmoment. Und ob da ist es immer schwierig, wenn du einen gewissen Grad erreicht hast, ab diesem Sättigungsmoment weiterhin innovativ zu bleiben und nicht parallel durch diesen Sättigungsmoment nicht nur einfach eben sozusagen aufzuhören, dich weiterzuentwickeln, weil läuft ja, sondern eben auch ein gewisses Maß an Zurückhaltung bei beispielsweise Gewinnabschöpfung oder eben auch, muss man auch sagen, ne, also sind die Gewerkschaftsforderungen immer alle so gerechtfertigt gewesen in unfassbaren Höhen, egal wo man sich dann geeinigt hat. Das macht halt Stückkosten größer, teurer. Und am Ende der Kette ist dann, wenn dann parallel noch die Innovationssprünge fehlen, die auch einen gewissen Verkauf ankurbeln, dann kommst du zu so einem Problem. Und wenn du dann auch noch eine Politik hast, die sich von den verschiedensten Interessensverbänden vielleicht bremsen lässt oder falsch beraten wird, ne? Egal ob jetzt nach dem Motto, nee, nee, wir bleiben mal beim Verbrenner oder nee, nee, wir schalten über Nacht auf Elektro um. Ja, da fehlt uns die technische Innovation, aber wir wollen das politisch. Also beide Wege können da nicht funktionieren. Und eine Kombination von beiden Wegen, die haben wir jetzt. Und das ist vielleicht sogar noch schlimmer, als einen komplett falschen einzuschlagen, dass du zweigleisig fährst, was aber erstmal nicht funktioniert, also sich widerspricht und auch noch dem ökonomischen Prinzip widerspricht, wo man immer meint, das könnte man politisch irgendwie overrulen, geht aber nicht in der verknüpften oder vernetzten, gerade geopolitischen, wirtschaftspolitischen Welt. Und das haben wir jetzt, ne? Und die Chinesen, die wurden immer als Abkupferer belächelt, aber seit locker 5 bis 10 Jahren rennen die vorweg. Die ersten Jahre haben wir es nur nicht wahrhaben wollen oder negiert oder was auch immer. Und gerade in der Batterietechnik, die wir jetzt ja nun brauchen, da müssen wir gar nicht drüber reden, dass es Firmen gibt, die über Nacht aus dem Boden schießen und von Anfang an 800 oder 900 Volt Technik verbauen, die doppelt oder dreimal so schnell lädt, wie die bei uns immer noch, aus welchen Gründen, auch in der dritten Produktgeneration, veraltete Batterietechnik mit 400 Volt und der falschen Chemie, weil wir, ich weiß nicht, auf wen Rücksicht nehmen, aber so kommen wir nicht voran.
Das ist genauso wie mit dem Internet. Also ich meine, hier hast du auf dem Land teilweise gar keins. Also Mobilfunk. Und ich hatte in der Dominikanischen Republik, egal wo ich war, ich hatte überall Internet, ne? Das ist seltsam, das ist sehr seltsam. Weil wir irgendwie, ich weiß es nicht, warum wir immer schlafen bei vielen
Ja,
Sachen.
da sind auch wieder Beharrungskräfte wie eine große Telekom, eine große Vodafone, auch eine große Telefonica, die sagen, ja, wir machen das schon. Und dann jetzt dieser leise Wettbewerb durch die letzten Frequenzversteigerungen, wo dann 1 und 1 eingestiegen ist, die dann über lange, lange Verhandlungen da ein nationales Roaming ermöglichen mussten, damit sie ihr Netz überhaupt aufbauen können. Aber auch da bedurfte es vieler politischer Runden, bis man auch gesehen hat, naja, mehr Konkurrenz könnte an der Stelle nützlich sein. Jetzt müssen wir auch mal politisch da die Tür öffnen, dürfen aber gleichzeitig die großen drei nicht vors Schienbein treten. Doch hätte man machen sollen aus meiner Sicht und hat dann über einen leisen Zwang dieses National Roaming überhaupt erst ermöglicht, sonst hätte es einen vierten Wettbewerber gar nicht gegeben. Ob der jetzt dann der Bringer ist, was Preisreduktion und zugleich technische Aufbesserung angeht, weiß ich nicht. Ein Minischritt ist aber getan und ich glaube, vor 15 Jahren wäre das noch gar nicht denkbar gewesen, weil da dachten wir immer alle noch, DSL ist super und GSM und leises LTE oder UMTS damals noch, das wäre der Heilsbringer. Aber auch da, das geht sprunghaft voran und dann haben wir eben auf der anderen Seite so Themen wie beispielsweise die Forschung an mittlerweile 6G und 7G-Netzen, wo Huawei vorne ist. Huch, die kommen aus China, wollen wir nicht haben, also hängen wir uns hinten dran. Und das sind alles so Themen, da muss man schon. Ach, weiß ich nicht. Also, das geht mir auch gegen Strich, ne? Trotz allem, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich werde als neuen Dienstwagen ein ID.5 bekommen. Das war das deutlich günstigste Angebot. Es geht also plötzlich, ne? Also auch VW kann günstig, klar, vielleicht für Behörden, wo man in die Preisliste guckt und denkt, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber wenn die wollen, und das Schlimme ist, sie wollen scheinbar nur bei Behörden, aber nicht bei Privatleuten, die eigentlich immer noch die Masse ausmachen. Und da stehen wir uns auch im Wege. Das sind auch so Dinger. Warum funktioniert das nicht flächendeckend? Na, und, die produzieren zum Teil sowieso im Ausland, kaufen dann zu und, und. Also warum geht das nicht? Warum können das nur die Chinesen oder die Koreaner oder die Japaner? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Ich bin sowieso mal gespannt, weil ich meine, die deutsche Wirtschaft lebt ja eigentlich vom Export.
Genau.
Und wenn Trump jetzt tatsächlich sagt, alles, was aus der EU kommt, wird jetzt auch strafbesteuert, Zollgebühren, dann bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt, weil da wird uns einiges wegbrechen, oder?
Naja, das hat man jetzt ja durch die letzten Zolldiskussionen Mexiko und Kanada beispielsweise gesehen, wo man ja immer denkt, oh, das ist weit weg. Ja, aber wie gesagt, es ist der sehr, sehr verflochtene Weltmarkt und auch die von unseren Firmen in gerade Mexiko betriebenen Dependancen, die dann die Brücke sind in die USA, die sind davon direkt betroffen und
Ja.
werden dann auch wieder dann vom Kaufanreiz her natürlich zurückfallen. Das ist klar, das ist ja das Ziel von Trump. Er macht nur einen Denkfehler. Also auch er meint, America first, das trägt bis in alle Zeit. Für ihn ist nur quasi das ein kurzfristiger Erfolg. Und er ist der Macher, bleibt aber auch für Amerika am Ende der Kette ein Problem, weil natürlich gibt es Gegenzölle. Also meint er denn, alle anderen gucken nur zu, wenn er in seiner Traumtänzerwelt da was macht? Und das ist dann, also die Ökonomen sprechen ja ganz offen davon und sagen das, und das kann auch jeder nachvollziehen. Ne, das ist wie der eine wirft einen Stein, der andere wirft zurück. Am Ende hast du, und das ist in der Wirtschaft dann auch so, auf beiden Seiten nur Verlierer. Aber der erste Impuls ist für die Trump'sche Sicht ein Erfolg, weil der erste Impuls ist, das wird Auswirkungen haben pro amerikanische Wirtschaft. Aber das ist in 2, 3 Jahren, kann sich das ganz schnell drehen. Und dann ist da wieder die Trump'sche Ideologie. Also ich habe alles gemacht, America first, wir sind die Chefs, die anderen waren doof. Und witzigerweise oder schlimmerweise hat das ja schon mal geklappt, 4 Jahre lang. Und es war ja knapp genug damals mit den Biden. Die Amis kaufen ihm das ab.
Ich bin mal gespannt, wie das Ganze in 4 Jahren sein wird, weil, wie gesagt, also wenn er damit in irgendeiner Weise Erfolg haben würde, dann würde er sich auch wieder jemanden da hinsetzen, weil er selber kann ja nicht kandidieren, es sei denn, er ist mittlerweile so weit, dass er also die amerikanische Gesetzgebung ändert. Aber er wird sich da wahrscheinlich dann jemanden etablieren, der dann quasi das Ganze weiterführt, ne?
Na, das ist also, das heißt eine Hoffnung, aber das ist so eine Vermutung, die ich habe. Der ist ja so egomanisch, da kommt ja neben ihm keiner hoch. Ne? Und für ihn ist das ja auch alles, das sind ja alles im Prinzip nur Vehikel. Also ihm sind, würde ich mal behaupten, dem durchschnittlichen Donald Trump, wenn der morgens aufwacht, ist ihm auch seine eigene republikanische Gefolgschaft vollkommen egal, weil die haben ja zu machen, was er will. Und er ist auch der Macher. Deswegen, ob er da jemanden aufbaut, ich glaube, für Amerika wäre es schick, wenn dann mal wieder das Ganze wechseln würde. Ich vermute aber auch, dass es so ist, weil er lässt neben sich sowieso keinen hochkommen.
Ich bin mal gespannt, wie er in der Zukunft auch mit so einem Elon Musk umgehen wird, weil Elon Musk wird ihm langsam ein bisschen zu stark, oder?
Ja gut, das System da ist aber ein wenig anders. Also die leben ja auch davon, dass die Wirtschaftsbosse und andere sie richtig zubuttern. Also in Deutschland gibt es ja auch genug, die das dann irgendwie verteufeln und schwarze Kassen und Spenden hier und tralala. Das ist aber alles Kindergeburtstag gegen die Einflussnahme, wie es in Amerika gang und gäbe ist. Und dort, aus welchen Gründen noch immer, komplett akzeptiert. Also da regt sich keiner auf, wenn die mal 10 Millionen auf den Tisch legen, was ja automatisch zur Folge hat, dass in irgendeiner Art und Weise in deren Sinne auch regiert wird. Oder die sogar zum, was ist er, Bürokratieabbaubeauftragter und so weiter. Also ich kann da nur den Kopf schütteln über irgend sowas. Also nichts gegen den Bürokratieabbau, ole ole, bin ich ganz dabei. Aber jemanden wie gerade den reichsten Mann der Welt, der ja sicherlich auch nicht an allen Stellen immer nur das Gemeinwohl im Blick hatte, den dazu zu machen, boah, ich weiß nicht. Also ich bin froh, dass ich an der Stelle jetzt wirklich nicht mich erklären muss, warum ich einen Tesla fahre.
Ich bin sowieso mal gespannt, ob die irgendwann vielleicht mal in Deutschland hingehen würden und würden hier die Bürokratie mal abbauen und die Gesetze mal zusammenstreichen auf ein vernünftiges Maß. Dass man
Also ich
also
habe jetzt
wirklich
gerade
sagt.
mit einem hessischen Minister zusammengesessen. Ich sage, ihr könnt alle in Wiesbaden machen, was ihr wollt. Das finde ich wunderbar, wenn ihr was macht. Aber macht's von einem abhängig, was mal ursprünglich versprochen wurde, wenn auch an anderer Stelle. Wenn ihr ein Gesetz erlasst, schafft zwei ab. Es wird kein Schwein merken.
Ja, ich meine, das Geilste, das war ja, ich habe ja, bevor ich jetzt im Brotverkauf angefangen habe, habe ich ja 29 € bezahlen müssen für einen für einen Gesundheitsnachweis. Das heißt, ich war in Hofgeismar und habe mir da ein Video angeguckt und das war dann der Gesundheitsnachweis.
Ja, kenne ich. Machen ja viele Vereinsvertreter und so weiter auch.
Was für ein
Ja, aber
Spaß denn?
danach hast du ja erst erfahren, wie das wirklich geht. Da hast du ja vorher keine Ahnung von.
Nee, nee, hatte ich auch nicht. Also ich bin vorher immer mit der Zunge über die Brote gegangen und so, aber jetzt
Genau.
weiß ich, sollte man nicht. Das, ganz abgesehen davon, also ich meine, was die dir in diesem Video erzählen, das ist teilweise wirklich so realitätsfremd. Mit diesem, du musst regelmäßig die Schuhe wechseln, wenn du reingehst, rausgehst und so weiter und so fort. Das heißt, du musst eigentlich im Grunde genommen, also wenn ich da bei Apple arbeite, ich müsste irgendwo, überall müsste ich so ein paar Schuhe rumstehen haben, wo ich genau wüsste, die Schuhe sind jetzt für den Bereich und die Schuhe sind jetzt für den Bereich. Und das ist der totale Wahnsinn. Das ist wirklich der totale Schwachsinn. Heute war bei uns im Laden die Gesundheitskontrolle oder die Lebensmittelkontrolle da. Und ich habe dem dann diesen Nachweis unter die Nase gehalten, dass ich also mir das Video angeguckt habe. Der war hochzufrieden.
Das ist der hundertprozentig.
Nee, aber was da im Moment in der Welt los ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich glaube, wir steuern da auf irgendwas zu, wo ich mir dann denke, lieber Himmel. Also, wie sieht es in Hofgeismar aus? Das heißt, worauf steuern wir in Hofgeismar dieses Jahr zu? Das heißt,
Tja,
was wird in
das.
Hofgeismar dieses Jahr gemacht? Was wird eventuell verschoben oder was muss verschoben werden? Wie sieht es mit euren Finanzen aus? Weil du hattest mir ja gesagt, dass also ihr da eine Millionenlücke im Finanzhaushalt der Stadt habt.
Ja, im Finanzhaushalt, also es gibt ja zwei Teile, einmal den konsumtiven Bereich, also wo das Laufende rausbezahlt wird von Gehältern über Versicherungen, Verbrauchsmaterial, Reparaturen und, und. Und dann gibt es ja den investiven Bereich, ich sag mal, keine Ahnung, Straßensanierung, wie jetzt zuletzt eben Neubau von einem Kindergarten und sowas. Und Fakt ist jedenfalls, ich habe es so formuliert, jetzt in einer letzten Runde, die Stadt Hofgeismar hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Und ganz wichtig dabei ist, dieses Ausgabeproblem ist nicht hausgemacht, sondern fremd übergestülpt. Ja, das sind einerseits wirklich die monströsen Tarifabschlüsse der letzten 2, 3 Jahre, die ja insgesamt, ja, also wenn du das aufeinanderpackst, wie das dann immer so schön ist, so Zinseszinsrechnung und die Tatsache, dass Tarifverträge ganz neu verhandelt wurden. Ja, da sind wir mal eben gerade auch mit den Ausgleichszahlungen, Inflationsausgleichszahlungen, Zulagen und so weiter, um deutlich über 20% in der Personalkostensteigerung seit letzten 5, 6 Jahren. Das ist natürlich immens und macht siebenstellig aus, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man nur 50.000 Euro Gehälter zahlen würden, sondern eben in der Summe ist das ja eine zweistellige Millionenzahl, also achtstellig, was die Gehälter der Stadt Hofgeismar jährlich ausmacht. Klar, bei 200 Unbeschäftigten ist das so. So, das ist das eine. Das Hauptthema aber ist, dass ja auch die Landkreise in ganz Hessen mit dem Rücken eigentlich schon in der Wand stehen und entsprechend sich, weil sie keine andere Möglichkeit haben, das Geld bei den Kommunen holen. Das heißt für uns letztes Jahr 1,5 Millionen mehr als in den Vorjahren und dieses Jahr kommt da nochmal eine gute 1/2 Million drauf. Das heißt, ohne dass wir was machen, haben wir jetzt über diese beiden Punkte alleine rund zwischen, je nachdem, wie du es dir schön rechnest, 2,5 und 3,5 Millionen weniger Geld, haben aber nichts verändert. Also nicht irgendwie 30 Leute eingestellt, nicht irgendwie uns gewünscht, dass uns einer das Geld abbucht. Auf der Einnahmeseite passiert aber wenig, außer dass tatsächlich gerade aktuell in den letzten 2 Jahren, und deswegen ganz großes Dankeschön und wirklich einfach mal ein ja, Verneigen vor der Wirtschaftsleistung unserer Stadt, mehr Einnahmen bei der Gewerbesteuer waren, die uns etwas gerettet haben, aber auch natürlich nicht in der Höhe. Sprich, wir haben jetzt aktuell immer noch ein Finanzloch von 2 Millionen, was ich, bis der Haushalt steht, irgendwie decken muss. Und ich kann nicht einfach Leute entlassen, weil die Arbeit ist da. Ich kann nicht einfach irgendwelche Verträge kündigen, weil die sind einfach durchzuhalten. Oder ich kann nicht sagen, lieber Landkreis, ja, ich weiß, du willst 18 Millionen von unseren 42, ne? Nur mal um die Größenordnung zu haben. Gesamthaushalt 42, 18 davon gehen an Landkreis. Ne? Also weißt du schon, was dann noch übrig bleibt.
Ja.
So, und da kann ich nicht sagen, ja, nee, kriegst du nicht das Geld, weil das kommt so. Und auf der anderen Seite aber, die Einnahmen wachsen ja nicht mit. Und das ist ein Problem, was aber alle Kommunen betrifft. Das ist das Schlimme. Also man könnte jetzt sagen, Hofgeismar war zu doof, die falschen Entscheidungen getroffen und, und. Nee, uns geht's als Hofgeismar mit diesen, jetzt sagen wir mal 2 Millionen von 42, machen wir es mal rund zu 5%, die wir irgendwo einsparen müssen. Oder mehr an Grundsteuern oder sonst was. Egal
Aber
jetzt
euch
mal.
geht's noch relativ gut im Vergleich zu anderen Städten.
So, genau. Und bei anderen Städten, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber da weiß ich, dass dieses Delta auch existiert und dort zum Teil über 10% geht. Das kannst du nicht einsparen. Wie willst du das machen? Also da ist ein monströser Fehler im System und der lässt sich wunderbar auch darstellen, wenn man das mal so sieht. Also zwischen, je nachdem, welche Kommune, es gibt ja Kommunen, die haben ein paar andere Aufträge, je nach Größe hast du noch andere Zuständigkeiten. Zwischen 25 und gut 30% der Aufgaben der öffentlichen Hand, die überhaupt an der Bevölkerung zu leisten sind, machen nur die Kommunen. Ne? Also zum Beispiel Polizeidienstleistungen nicht, das ist eine Staats- oder eine Bundeslandsache, aber Personalausweis ausgeben. Ne? Da sind auch Dienstleistungen dahinter, Bundesdruckerei und so weiter, aber das Ausgeben macht die Kommune. Oder eben wirklich jetzt so Themen, die jetzt in der Stadt ablaufen. So, 25 bis 30%. Und das sind oft auch die personalintensiven, also teuren. Das Problem ist nur, vom Gesamtsteueraufkommen in der Bundesrepublik landet bei den Kommunen insgesamt nur knapp 16%. Also ich sag mal, du kriegst schon mal von vornherein 10% weniger, als du jetzt mal ganz einfach plakativ mit diesem Beispiel dargestellt bekommen müsstest, sollst aber, nachdem, wenn irgendwo was beschlossen wird, regelmäßig diese Aufgabe noch übernehmen. Also Bund und Land beschließen irgendwelche Geschenke, Kommune setzt um und nach dem sogenannten Konnexitätsprinzip kriegst du dafür auch eigentlich Geld. Das Problem ist nur, der Geldstrom hat sich trotz Zuwachs von Aufgaben in immenser Höhe in den letzten 15 Jahren nie geändert. Und das, keine Ahnung, das, ich weiß nicht, zu was das führt, aber auf jeden Fall nicht dazu, dass es in den nächsten 5 bis 10 Jahren für die Kommunen besser wird und damit, und jetzt sind wir beim Hauptproblem, auch nicht für die Bürger.
Heißt das, ihr müsst Personal einsparen oder könnt, wenn jetzt jemand in Rente geht, den Platz nicht neu besetzen? Oder was heißt das?
Ja, das ist die Zwangsfolge. Aber was bleibt denn auf der Strecke? Also dann dauert ja, ich sag
Die
mal, ein
Dienstleistung
Bauantrag
quasi.
dauert plötzlich dann noch länger. Oder gewisse Dienstleistungen gehen gar nicht mehr. Vereinsförderung lassen wir sterben. Museen machen wir zu. Das ist doch alles, das kann doch alles kein Ziel sein. Aber das
Nee,
ist die
ich.
Zwangsfolge, ne? Und wir sind ja als Kommune sind wir ja machtlos, wir sind ja am Ende der Nahrungskette. Also da muss wirklich seitens des Landes und des Bundes dringendst vorgestern eine Lösung gefunden werden. Die gilt übrigens, das muss man auch noch wissen, die gilt übrigens zum Teil eben auch für das Gesamtgefüge und die Aufgaben der Landkreise mit, weil die sind, gehören noch mit zur untersten Ebene, auch wenn die mich jetzt als Kommune oder die Kommune Hofgeismar und auch andere natürlich durch höhere Umlagen gängeln, aber auch die haben ja nicht die Möglichkeit, Gesetze zu machen, um was zu ändern. Also das muss auf anderen Ebenen geschehen.
Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, hast du da nicht irgendwie hin und wieder zumindest die Schnauze voll, wo du dir sagst, wisst ihr was, Leute, macht eure Scheiße selber.
Naja, also wenn du aus manchen Sitzungen kommst, wurde dann gesagt, Chris, was demnächst dann alles noch weniger kommt, klar. Also es wäre ja gelogen zu sagen, ach, da freue ich mich aber. Ach, endlich mal eine neue Herausforderung. Ich weiß zwar nicht, wie ich es löse und werde auch kein Patentrezept, aber ich freue mich. Natürlich kriegst du da einen dicken Hals. Vor allen Dingen deswegen, weil du am Ende der Nahrungskette ja faktisch machtlos bist. Aber du bist das arme Arschloch, was es der Bevölkerung erklären muss und auf die Jacke kriegt, wenn die Grundsteuer steigt, obwohl du gar nichts dafür kannst. Das ist jetzt im Moment das Paradebeispiel. Die dämlichen Finanzämter haben den Scheiß berechnet. Ich muss es jetzt mal deutlich sagen, weil irgend so ein Fuzzi das mal beklagt hat und dann das Bundesverfassungsgericht ihm recht gab. Und dieser ganze Rattenschwanz, und da war irgend so ein vollkommen verblendeter Fuzzi bei der Bundesregierung, der noch erzählt hat, das wäre aufkommensneutral. Das kann es nicht sein. Rein technisch kann es das nicht sein. So, und wer erklärt es den Bürgern? Wir als Kommune. Ne? Also in den Bescheid vom Finanzamt hat kein Schwein reingeguckt. dass es plötzlich teuer werden kann. Jetzt kommt dann der Grundsteuermessbetrag von der Kommune, dann eben entsprechend auf den Brief und dann, oh, jetzt muss ich aber Widerspruch einlegen. Nur wir können es gar nicht abarbeiten, weil das eine Sache des Finanzamtes ist. Wir machen hinterher nur noch mal den Multiplikator drauf, aber die Grundproblematik, dass das Ganze eben sich von der ganzen Systematik geändert hat und deswegen auch keine Vergleichbarkeit mehr ist wie früher. Ne? Früher konntest du sagen, die eine Kommune hat den Hebesatz, die andere Kommune hat den Hebesatz, aber es ist ja immer jetzt Gebäudeflächen bezogen und nicht Einheitswert bezogen, wo du früher eine Vergleichbarkeit hattest und deswegen dieses Instrument ist weg und da hilft es auch nichts, über die Grenzen zu zeigen, nur was wir nicht machen können. Wir als Kommunen können das Problem nicht lösen. Wir sind an der Kette, an der Stelle nur das Ende der Kette und damit purer Handlanger, nichts anderes.
Wenn einer jetzt selbstständig ist und auf seinem Gebäude quasi den Firmensitz hat, obwohl er eigentlich, sage ich jetzt mal, so ein kleines Gewerbe hat oder wie auch immer, und wenn er bloß TikTok-Videos macht oder wie auch immer, wirkt sich das auf die Grundsteuer aus?
Na, es geht ja dabei nur um Wohnflächen und so weiter oder eben halt auch sonstige Grundstücksflächen. Die Differenzierung, die erfolgt ja bei der Grundsteuer nur aufgrund eben dieser Flächenberechnung. Was da erfolgt, wenn es nicht gerade Landwirtschaft ist, da gibt es ja nochmal eine andere Grundsteuer, eben für landwirtschaftliche Flächen, dann ist das erstmal egal. Also da gibt es eben feste Berechnungsformeln und das ist ja nochmal das Nächste. Bundesverfassungsgericht hat es entschieden, hat aber gesagt, naja, die Bundesländer können es dann doch nochmal ein bisschen anders machen und natürlich haben alle Bundesländer sich ihre eigenen Regeln erfunden und zufällig hat Hessen mal wieder was besonders Tolles sich ausgedacht, einen anderen Flächenmultiplikator und. Der es, also ich will mal so sagen, zumindest nicht einfacher und nicht günstiger macht. Aber da wurden die Kommunen nicht gefragt. Das wurde einfach so festgelegt.
Also mit anderen Worten, alles Scheiße, deine Emma.
Genau. Das ist so, mein jetzt Spruch, haben wir ja heute bei mir heißt der Absender immer Elli. Alles Scheiße, deine Elli.
Aber jetzt haben wir heute mal sehr viel über Politik. Ist auch mal nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen über Politik und über Einwanderung und so weiter redet.
Nächstes Mal machen wir aber wieder schöne Themen, ne? Bei Politik
nächstes Mal machen wir wieder schöne Themen, ja. Nein, aber da muss man auch mal offen drüber reden, oder sehe ich das irgendwie falsch? Weil Tatsache ist, die Leute reden da sowieso drüber und wir sitzen hier und reden über Jägersuppe oder...
Ja, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wollen die Leute das auch mal hören und ich muss gestehen, also du hast ja vorhin gesagt, du hast jetzt hier das nach deinem Job gehängt, ich habe es jetzt hier Zwischentermine reingewuppt, die gute Stunde. Und davor und danach, wenn wir diese Runden machen, geht es ja dann in dem gleichen Themenkontext weiter. Und ja, hier und da mal ein anderes Thema können wir dann demnächst auch mal anschneiden.
Das machen wir auch auf jeden Fall. Und wir sollten vielleicht auch mal übers Kochen reden. Es gibt so viele Themen, über die wir reden können.
Das Kochen hört sich gut an, da muss ich nur vorher essen, sonst kriege ich bei sowas immer Hunger.
So, ich habe übrigens mittlerweile das Radio tatsächlich auf eines reduziert, was ein richtiges Auszeitradio ist. Das heißt also nur Love-Songs, kuschelige Musik und so weiter. Und das Schöne ist, das Radio hat doppelt so viele Hörer wie die drei anderen Radios vorher zusammen.
Gucke mal an, was Fokussierung zum Teil ausmacht.
Ja? Was Fokussierung ausmacht. Und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Es macht mir sogar so viel Spaß, dass ich überlege, den dritten Podcast neben Busse und Erdmar und neben Gin und Lemon dann vielleicht in der nächsten Zeit mal wieder zu starten, weil da habe ich irgendwie Bock drauf. So, ich bedanke
mich. Weißt du übrigens, das will ich noch einstreuen, dass ich zwischenzeitlich nochmal geguckt habe, weil du ja überlegt hast, von welchem Album Bad Attitude ist, ne? Vom Album Bad Attitude.
Ach, das Album heißt
auch Bad Attitude. Das ist Lied Nummer 1 und das ist aus 1984. Und was ich erschreckend festgestellt habe, Bad Out of Hell ist von 1977. Das ist ja fast so alt wie ich. Ist kein Wunder, dass ich da keinen Bezug zu hatte. Weil Bad Out of Hell 2 ist ja aus den 90ern irgendwo.
Ja, aber allein dieses Lied, Bad Out of Hell, man muss sich das einfach mal von vorne bis hinten geben, weil das ist ja wirklich eine Geschichte, die der da erzählt.
Ja.
Genauso wie in Paradise by the Dashboard Light. Das ist ja wirklich eine Geschichte, die er erzählt.
Das behaupten ja ganz viele Künstler ihre Alben so als Geschichtserzählung, aber bei vielen merkst du halt, Das passt melodisch aneinander, wird so geproduziert, Ende. Aber das ist genau wie du sagst, das ist hier so. Und das finde ich auch zum Teil interessant. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Genre als den guten Meatloaf. Zum Beispiel Running Wild. Die haben auch Alben, die haben eine Stringenz. Ne? Oder da könnte ja noch zig andere. Und deswegen, da bin ich komplett bei dir, die sind hörenswert. Und
Ja.
im Übrigen, vom Bad Out of Hell 2 ist eins, also wie gesagt, es gibt so viele gute. Ne? Also Life is a Lemon and I want my money back oder Out of the Frying Pan, total geil.
Ja, aber das ist beides wieder Jim Steinman. Und Jim Steinman, die Titel, die finde ich sowieso genial. Der Mann, der, ich glaube, der lebt auch nicht mehr, oder? Er
Nee,
war auf
ich
jeden
glaube auch
Fall,
nicht.
wenn er nicht mehr lebt, er war genial. Er war absolut genial, weil die ganze Musik von dem, er hat mal ein eigenes, zwei eigene Alben gemacht. Eins Jim Steinman, Bad for Good. Das Album ist großartig. Und einmal hat er mit so einem Projekt Pandora's Box, ein Doppelalbum war das. Und das sollte man sich auch einfach mal reintun. Pandora's Box, das waren die Hintergrundsängerinnen, die auch bei Meatloaf dabei sind.
Ach ja, guck an.
Und die haben ein Doppelalbum Pandora's Box rausgebracht. Das heißt auch Pandora's Box, dieses Album. Und das ist von vorne bis hinten hörenswert. Das ist von vorne bis hinten richtig gut. Und es ist eben dieser Stil von Rockoper. Nicht nur Rock, sondern wirklich so, dass du also ein ganzes Orchester mit dabei hast. Das ist
Da werde ich mal reinhören bei Gelegenheit. Habe mir das mal gerade
großartig.
notiert.
So, ich bedanke mich bei dir. Und ich nehme an, du hast jetzt gleich einen Anschlusstermin. Mein Anschlusstermin ist jetzt Sofa.
Ja, nee, mein Anschluss jetzt um 16:30 habe ich tatsächlich den nächsten Termin.
Ja, kannst mal sehen. Und wir haben 16:22 oder irgendwie
Ja,
sowas.
das war ja auch so in der Hoffnung, dass das da reinpasst. Alles
Ja,
klar.
es hat gepasst.
Ja.
Ich fand es mal wieder sehr nett, mich mit dir zu unterhalten,
Danke, das kann ich
weil.
zurückgeben. War an Stellen eben kontrovers bis interessant und so soll es ja auch sein.
Im Rathaus brauche ich sowieso nie vorbeizukommen, weil du hast sowieso nie Zeit und wenn du mal Zeit hast, hast du keinen Kaffee. Und ich würde sagen, wir sehen uns, aber wann ist eigentlich das nächste? Also jetzt ist sowieso festivitätenmäßig in Hofgeismar nicht viel los. Oder gibt es jetzt irgendwas, was jetzt als nächstes ansteht?
Also zum Beispiel kann man diese Woche noch zum Wohnzimmerkonzert na sag mal schnell, Quartier am Markt gehen. Das ist übermorgen, 18 Uhr, glaube ich, 18:30 Uhr. Müsste ich jetzt nochmal genau gucken. Und dann im März ist zum Beispiel Würfelturmfest. Da ist aber auch in unserem schicken neuen Markt 5, das ist ja dann bis dahin auch mit T-Info und so weiter besetzt, da wird es auch ein Konzert geben. Und dann steht im Mai schon wieder, gut, das ist jetzt alles noch gefühlt weit weg, aber März eben, wie gesagt, Würfelturmfest und dann geht es direkt über ins Dornröschenfest. Also es geht jetzt schon wieder was los.
Ja. Das heißt also mit anderen Worten, das Jahr ist schon fast wieder bis zum Ende verplant.
Also was die Feste angeht, die Termine stehen, ne? Oder zum Beispiel dritter Freitag ab Mai wieder Feierabendmarkt. Ne, das ist ja immer Mai bis Oktober. Dritter Freitag im
Dritter
Mai.
Freitag im Mai.
Genau, den kann man sich schon mal vormerken. Da also, es passiert was.
Was passiert im Moment auf der Burg?
Na, auf der Burg, das hatten wir jetzt gerade in der Stadtverordnetenversammlung, hat die Stadt Hofgeismar den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst, weil wenn das Land Hessen was über die Burgmauern hinaus machen will, müssen wir das Baurecht schaffen und da sind wir jetzt auf dem Weg. Und dann gibt es auch keine Ausreden mehr fürs Land. Wenn das Baurecht geschaffen ist, dann sollen sie tätig werden.
Also ihr habt einen Beschluss zum Plan gemacht.
Wir haben Beschluss gemacht, das B-Plan, also das Bebauungsplanverfahren in Gang zu setzen. Und je nachdem, wie optimiert das läuft, weil das Land Hessen will das ja entsprechend, also sollen die auch die Hauptarbeit und die Inhalte machen. Wir begleiten das vom Bauamt her, kann man davon ausgehen, dass von jetzt an, ja, also ungefähr ein Jahr, vielleicht anderthalb, Baurecht besteht. So, dann sollen sie mal loslegen.
Gut, besteht auch schon irgendwie wieder Kontakt zu einer Theatergruppe für den Sommer?
Ja, wobei dieses Jahr in der Tat die Frage ist, was und in welcher Tiefe wir bespielen können, weil durch die Abrissarbeiten ja auch gewisse Logistik weggefallen ist. Das findet ja eigentlich in diesem ehemaligen großen Saal statt, also in der eigentlichen Burg.
Palast, ne?
Das ist noch nicht 100% sicher, wie wir das bespielen, aber das wird in den nächsten Wochen fertig konzeptioniert, weil wenn, dann soll es ja auch Richtung, also wenn die Saison halbwegs aufgeht, Ende April, Anfang Mai losgehen.
Gut. Wunderbar. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch bei allen, die bis jetzt dabei geblieben sind. Und wir treffen uns dann tatsächlich wieder zur Folge 24, die wir ja wieder kurzfristig dann anberaumen.
Genau, also ich danke auch dir ganz herzlich und ja, ich sag mal, bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Danke und ciao.